leider ist es sehr schlecht geendet. Er hat sich nicht unter Kontrolle gehabt. Er hat das gezeigt, wo er halt wirklich ist. Hat mich dann auch vergewaltigt. Ja.
Heute reden wir über ein sehr schweres Thema, das leider verbreitet ist. Viel zu verbreitet. Es geht um häusliche Gewalt. Betroffen sind vor allem Frauen, aber auch Männer und Kinder. Die Dunkelziffer ist riesig. Vor allem, weil sich viele der Opfer aus Angst und Scham keine Hilfe holen. Oder weil sie gar nicht realisieren, dass sie in einer gewaltsamen Beziehung stecken. Los mal, es geht um toxische Beziehungen im Podcast von der Basler Zeitung. Mein Name ist René Häfliger und zusammen mit der Raffaella Portmann von der Basler Zeitung reden wir mit der Michelle. Sie ist 34 Jahre alt und 4 Jahre lang in einer toxischen Beziehung gewesen. Und in unserer Runde ist auch Simone Eimer. Sie ist Geschäftsleiterin von Tech Against Violence. Das ist ein Verein, der sich gegen toxische Beziehungen und häusliche Gewalt einsetzt und den Opfern hilft. Simone Eimer, zunächst einmal, was versteht man genau unter einer toxischen Beziehung und woher kommt der Begriff?
Also toxische Beziehungen, das ist jetzt so ein Trendbegriff geworden, den alle brauchen. Was ist es genau? Das ist kein wissenschaftlicher Begriff, aber es beschreibt Beziehungen, die mehr Kraft kosten, als dass sie gut dienen und die einem doch über die Zeit auslaugen. Es beschreibt auch so mehr subtile Formen von Gewalt, die angewendet werden in einer Beziehung. Kontrolle, Abwertungen, Kritik oder Manipulation, auch emotionale Gewalt genannt, wo man sehr ernst nehmen muss. Oder? Man sieht keine blauen Flecken, aber es ist oft doch der Nährboden für körperliche Gewalt.
Raffaella, hast du auch schon toxische Beziehungen erlebt oder mitbekommen?
Ja, durchaus leider. Also schon von mehreren Freundinnen mitbekommen, dass sie in toxischen Beziehungen sind, auf verschiedenen Ebenen. Und selber bin ich auch schon in einer unguten Beziehung gewesen, wo eben sich gar nicht so einfach definieren lässt, was ist da einfach hat nicht gepasst zwischen mir und meinem Ex-Partner und was ist einfach wirklich toxisch gewesen. So etwas hast auch du erlebt, Michelle. Eben, wie gesagt, du bist 4 Jahre lang in so einer Beziehung gewesen, die dir nicht gut getan hat, die mehr genommen hat, als sie gegeben hat. Aber zuerst einmal, kannst du erzählen, wie war das Kennenlernen mit diesem Partner?
Ja, ich habe meinen Ex-Partner schon kennt von früher her. Wir haben im gleichen Dorf gewohnt. Man hat sich irgendwann um mich gesehen, angefangen zu schreiben, man hat sich getroffen. Und es war eigentlich alles sehr schön, alles passt. Ich also dachte, wow, das ist jetzt endlich ein Mann, der ihn auch sieht, der halt auch Sachen mit ihm macht, er versteht mich. Es ist auch 3 Monate plus minus sehr gut gegangen, bis nachher irgendwann mal die Eifersucht ist gekommen, bis er mir zuerst mal über das Handy gegangen ist und ich ihn verwutscht habe. Ich ihn angesprochen habe, hey, red doch mit mir, wenn du über mein Handy willst, ich gebe dir das. Und er hat sich dann wie ertappt gefühlt, hat wie abgebrochen, hat gesagt, ja, er müsse jetzt heimgehen, ist heimgegangen. Und erst Wochen später ist das Thema auch mehr zum Vorschein gekommen, wo er mir hat vorgeworfen hat, ich schreibe mit anderen Männern. Wo ich gesagt habe, ja, aber das sind Kollegen, du hast ja die Nachrichten gelesen, das will ich ja nicht, ich müsse die Kontaktdaten löschen. Und ich war völlig perplex gewesen. Ich dachte, ja, hallo, also ich habe ja nichts Schlimmes geschrieben, was soll das? Und so ist es halt dann auch weitergegangen. Also die Eifersucht, wenn ich mal eine Stunde nicht hatte, zurückgeschrieben oder so, hat er Terror gemacht, er hat angerufen, geschrieben, wo bist, mit welchem bist du um mich irgendwo. Also einfach das, die Eifersuchtsszene ist dann ganz krass geworden.
Also du hast eigentlich schnell gespürt, dass du selber nichts falsch machst, aber wahrscheinlich entschuldigt man das Verhalten doch bis zu einem gewissen Punkt, oder? Oder hat es dann irgendwo einen Punkt gegeben, wo du gemerkt hast, das ist jetzt wirklich nicht mehr gut?
Ja, wo ich zuerst einmal körperlich aggressiv wurde, wo ich zuerst einmal im Spital lag. Das war wirklich so der Punkt, wo ich gedacht habe, Scheiße, jetzt ist es so weit.
Also, ich möchte an dieser Stelle auch sagen, es tut mir total leid, dass du das erlebt hast. Das ist brutal, wie viele Frauen gerade das erleben. Ich muss die ketzerische Frage an dieser Stelle trotzdem stellen. Man hört sie so oft. Warum geht man denn nicht einfach, Frau Eimann?
Genau, das ist das, was wir die ganze Zeit hören, oder? Es wird nicht verstanden, was mit einem passiert. Wenn man so über so viele Jahre in dieser emotionalen Gewaltspirale steckt, oder? Es gibt ja so auch Muster, die sich dann aufbilden. Das heisst, am Anfang ist so Lovebombing, ist alles wunderbar. Dann wird eben die Eifersucht dann klar, Kontrolle, Macht, Dominanz. Und irgendwie wird dann auch Tatsachen verdreht, also so Gaslighting. Und am Schluss hast du irgendwie das Gefühl, du spinnst, oder? Und du bist schuld daran. Und das ist so das Schwierige, du kommst in so einen Teufelskreis rein, wo du nicht mehr verstehst, wer jetzt schuld ist an was, oder? Aber es ist so schleichend, oder? Es ist nicht ganz klar, es kommt dann auch wieder so Honeymoon-Phase, wenn gerade etwas passiert ist, ist dann wieder sehr viel gut auch, man entschuldigt sich, es tut mir doch leid, oder du kennst das sicher gut, Michelle. Ja, es ist nicht ganz so einfach, das zu verstehen, und weil man sich halt selber die Schuld gibt und wenn man auch zu wenig darüber schwätzt mit anderen und auch ein bisschen schambehaft ist, oder eben, man merkt es gar nicht, oder? Dass man eigentlich der Spieß umdreht wird, dass man das Gefühl hat, ich bin jetzt eigentlich verrückt. Und darum bleibt man und geht nicht einfach, oder? Man entschuldigt es, meistens sind es auch dann Geschichten, die man ernst nimmt, oder der Partner hat ja das erlebt, schwierig war in seiner Jugend, ich bin doch jetzt da für ihn. Liebe spielt ja auch eine grosse Rolle, oder? Was passiert mit unserem Hirn, wenn wir verliebt sind, oder? Der Cocktail von Hormonen, der da noch stattfindet, oder? Wo man manchmal auch nicht so klar denkt. Aber es ist einfach so ein Mix von Sachen, wo man dann, wo es doch einige Jahre geht, bis man es begreift, und leider halt oft, wenn dann das Körperliche passiert ist, wo es dann wie klarer wird, wenn man mehr über das schwätzt. Aber alles andere vor Ort mit dem Emotional hat eigentlich so klare Stufen. Wir haben jetzt einen Busfahrplan gemacht, irgendwie, wo die Stationen anzeigt, wo gesunde Beziehungen und wo doch toxische Beziehungen sich dann kreuzen und in andere Richtungen gehen. Weil wir haben dann auch mal gesagt, oder wegen dem Begriff toxische Beziehungen, nicht jeder blöde Partner oder Partnerin ist gerade toxisch, oder? Also es ist nicht immer alles toxisch, aber man muss schon schauen, wenn Sachen mehrmals passieren, sich wiederholen über lange Zeit und es dann auch wirklich physisch anfängt wehtun, dass man anschaut. Und da gibt es Warnzeichen. Ja.
Michelle, hast du in dieser Zeit deinem Umfeld erzählt, warum du im Spital gelandet bist?
Nein. Also am Anfang habe ich nichts gesehen. Ich bin wirklich ins Spital, musste operiert werden, ich hatte die Schlüssel gebrochen. Die Polizei war sogar noch vor mir. 5 Minuten bevor ich operiert wurde, habe ich gefragt, was ist los? Und ich habe das gesehen, was ich mit ihm abgemacht habe, als er mich zum Doktor gefahren ist. Also, ich habe gesagt, ich kann ja nicht sagen, du bist es völlig in einem Zeug. Und er hat gesagt, ja, ich soll sagen, wir sind ein bisschen blöder zusammen und sei halt blöd draufgekippt. Und so habe ich das beim Arzt gesehen und nachher auch weiter in der Polizei gesehen. Zu einem späteren Zeitpunkt ist nachher eine Ex-Freundin von ihm zu mir gekommen und hat mir erzählt, wie er bei ihr war. Und das hat mir eigentlich so ein bisschen Mut gegeben, dass nicht ich schuld bin, dass nicht ich wir bin im Kopf, und habe dann auch so die erste Anzeige erstattet.
Du hast jetzt gerade gesagt, es hat dir den Mut gegeben, dass du nicht schuld daran bist, dass du nicht Grund bist, dass das passiert ist. Trotzdem, gerade nach so einer Beziehung, kommt doch oft der Zeitpunkt, dass man sich fragt, was habe ich falsch gemacht? Warum ziehe ich so einen Menschen an? Warum lasse ich das zu? Gibt es überhaupt einen Persönlichkeitstyp, der toxische Beziehungen eher anzieht, das ist vielleicht das falsche Wort, oder eher Opfer werden kann von einer toxischen Beziehung?
Ich glaube, das kann irgendwie jedem passieren. Also, wir haben viel mit Betroffenen geschwätzt, wo wir unser Projekt entwickelt haben, und sind wirklich Feministinnen, Leute, die wirklich im ganzen Gewaltsektor arbeiten, oder? Wo toughe Frauen sind auch, wo dann das Gleiche passiert, oder? Ich glaube, der Typ, es ist einfach, ich glaube eher, dass man dann muss schauen, vielleicht den Fokus wegrichten, von was ist genau bei der betroffenen Person, sondern was ist denn die Tatperson, was macht die aus? Und das sind oft so narzisstische Züge, oder das kann, sieht man vielleicht eher, ist eher zu spotten als jetzt gerade bei den Betroffenen. Die wissen halt ganz genau, also sind charmant am Anfang, wissen ganz genau, wie sie die können überzeugen oder einlullen, und dann geht es dann plötzlich weiter und dann der Bach durch ab. Und spannend finde ich jetzt gerade, was Michelle gesagt hat, wo du mit deiner Ex-Freundin geschwätzt hast, das ist auch unsere Erfahrung, oder wenn man dann Leute trifft von vor Ort mit diesen Personen in Beziehungen gewesen sind, das ist immer etwas Gleiches, oder vom Muster her. Also ich glaube eher so, ja, vielleicht der Typ von der Tatperson ist dann doch eher, vielleicht gibt es gewisse Züge, die sich bei narzisstische Züge, die sich dann wiederholen. Aber bei den Betroffenen, es kann wie jedem passieren. Ich glaube, wie stark dass du bist, irgendwie, was passiert, wenn du verliebt bist. Eben, komm nochmal zurück auf den Hormoncocktail im Hirn, der scheinbar sieht wie Kokain.
Ja. Ich nehme an, Michelle, du hast vorher schon natürlich realisiert, dass es in eine falsche Richtung läuft. Und dann hat es wie die Eskalation auch gebraucht. Und dann ist für dich klar, dass jetzt etwas muss gehen. Oder wie ist es denn weitergegangen?
Ja, so einfach war es nicht. Es war natürlich ein riesiger Schritt, die Anzeige zu machen. Weil man hat ja die Person nicht von 0 auf 100 nehmen gern, sondern hat ja die Person gleich noch gerne, aber ich wusste, ich muss irgendetwas machen, für das er vielleicht auch merkt, hey, bis hierher und nicht weiter. Und bei der AC machen, nach 2 Stunden, bin ich sehr enttäuscht von dieser Polizeistation rausgegangen. Also ich habe nicht das bekommen, was ich eigentlich erwartet habe. Und sie haben mir auch gesagt, ich soll mich ganz normal verhalten. Also wenn er schreibt, ich soll zurückschreiben. Wenn er anruft, ich soll abnehmen. Ich soll einfach probieren, gleich auf Distanz zu ziehen. Also nicht jetzt sich mit mir treffen.
Also du hast dich dort auch getrennt von ihm und ihm, dass er so kommuniziert?
Ja, genau. Genau. Aber die Polizei hat einfach wollen, dass ich nicht von 0 auf 100. Ich habe dann die Polizei auch noch gefragt, ja, wann erfährt er von dieser Anzeige? Ich will nicht daheim sein, weil ich habe ein Kind, nicht von ihm. Zum Glück. Der war 3-jährig und ich wollte einfach nicht daheim sein, weil er das erfährt. Und sie haben mir gesagt, ja, ja, man kann dich ja nicht beschützen, so ein bisschen in diesem Stil. Das war es. Und ich habe das dann auch gemacht, habe auf Abstand, aber halt gleich ging zurückgeschrieben oder das Telefon abgenommen, bis dann nach 3 Wochen um mich eskaliert ist, wo er mir angerufen hat. Das ist zu einem riesen Krach gekommen. Er hat mir auch gesagt, er will seine Kleider, er hat noch Shirts, Pullover bei mir hatte und ich habe gesagt, ja, du kannst das holen, du hast den Briefkasten her, du kommst nicht in die Wohnung. Weil ich wusste, ich bin alleine mit meinem Junior. Ja. Und dann ist es 5 Minuten gegangen, hat es geläutet. Und dann ist er wirklich zur Terrassentür reingekommen, also Küchentür reingekommen und ist dann auch auf meinen Sohn losgegangen. Genau.
Krass. Und dann?
Ja, und nachher hat er ihn umgemückt, hat ihn beschimpft. Er sei sowieso nur so ein Drogenjunkie und ihm werde ich sowieso nicht. Und ich bin eben dran gestanden und gedacht, was mache ich? Was soll ich machen? Wenn ich das Nadel für ihn nehme, dann kriegt er mir das Nadel irgendwo her, was auch schon passiert ist. Bin relativ ruhig geblieben, habe dann gesehen, er soll sich beruhigen, er soll rausgehen. Junior ist stumm am Boden gelegen, hat geredet und ich so, ja. Super. Ich bin mit ihm rausgegangen und habe ihm gesagt, ja, ich komme mit dem Nachmittag vorbei, er soll jetzt einfach gehen. Er ist zum Auto gegangen, hat mir angerufen, ja, den Kuss gibt es nicht mehr. Und ich war so dort in der Küche, ich so, geh jetzt endlich, bitte, geh einfach weg. Ich bin wirklich noch mal zu dem Auto, habe mir einen Kuss gegeben und gesagt, ja, ist gut.
Das sind richtig schlimme, bedrohliche Situationen, wo es dann richtig fett mit Angst zu tun hast, ja. auch für den Sohn oder zu.
Ja. Ja, sehr. Ich habe nachher in der Zwischenzeit die Polizei angerufen und er hat mir 3 gerufen die ganze Zeit. Dann habe ich abgenommen, hat er gesagt, ja, mit wem, dass ich telefoniert habe. Und ich habe gesagt, ja, mit meiner Mom. Ja, das sei gut. Er will mir nur etwas sagen, wenn mein Sohn zu irgendjemandem etwas sagen, der würde ihn bis zu seinem Tod, ob ich das verstanden habe. Und ich habe dann am Telefon gesagt, ja, es sei gut. Und ja, ist gut, Schatz, ich freue mich bis heute Nachmittag.
Und wie hast du denn aus dieser Situation rausgekommen?
Ja, dann kam die Polizei, das Karussell ist von vorne gegangen. Ich war den ganzen Nachmittag auf dem Polizeiposten, habe Aussagen nicht gemacht, bis er am Abend um 6 Uhr ein Reihenverbot bekommen hat. Und ja, für 3 Monate.
Du kommst von Adelboden? Darum der schöne Dialekt, einfach, dass wir das noch geografisch einordnen können. Sehr schön, danke schön, dass du extra hier gekommen bist. Lebt er jetzt immer noch im gleichen Dorf? Seht ihr euch nichts noch? Oder wie ist die Situation jetzt?
Mittlerweile ist er um in Adelboden, ja. Er ist seit 2 Monaten aus der Haft raus und ist um in Adelboden.
Also, wenn man diese Geschichte hört, dann ist es ja kein Wunder, dass man eben nicht einfach gehen kann und dass es nicht so einfach ist, sich Hilfe zu holen. Woher hast du diese Kraft genommen, mit dieser Angst, trotzdem das weiter durchzuziehen, dir weiter Hilfe zu holen, nochmal zur Polizei zu gehen?
Ich war meinem Junior schuldig. Ja.
Und dann bist du irgendwie auf Simon Eimann gekommen?
Genau.
Wie?
Ich war in einer Gesprächsgruppe und hatte Flyer verteilt. Und ich habe Personen gesucht, die ihre Geschichte erzählen würden. Und ich fand, ja, wieso nicht?
Und dass du das machst und du dich dazu entschlossen hast, eben auch mit deiner Geschichte so hemmungslos in die Öffentlichkeit zu gehen, hat auch damit zu tun, dass du anderen Leuten willst helfen, die in einer ähnlichen Situation sind?
Ja, genau.
Also jetzt ist vielleicht der Moment, wo Simon... Du vielleicht die Verein mal kannst vorstellen, Was macht ihr? Wie sind ihr organisiert? Wie finanziert sich das? Was macht ihr?
Ich bin gerade unglaublich kreiert. Ich kenne ja die Geschichte so gut, aber jedes Mal ist es wieder eindrücklicher. Und danke, dass du da bist, Michelle. Ja, Tech Against Violence, oder wir haben uns im 2020 sind wir gegründet und haben uns dann überlegt, was würde jetzt Sinn machen, an technischen Interventionen oder digitalen Lösungen gegen Gewalt zu entwickeln. Und dann sind wir gleich oder während der Pandemie häusliche Gewalt, wir haben uns vorgestellt, was das wohl bedeutet, oder, wenn die Leute jetzt daheim sitzen den ganzen Tag mit dem gewaltsamen Partner oder mit der gewaltsamen Partnerin, und haben uns dann entschieden, etwas zu machen gegen häusliche Gewalt. Dann ist Hashtag WithYou ins Leben gekommen, gerufen worden, 2022 lanciert. Und darum ist es gegangen, mal zuzuhören im ganzen Ökosystem von der Gewaltberatung, Gewaltprävention in der Schweiz, bei den Betroffenen auch, was fehlt denn? Also eben häusliche Gewalt, alle zwei Wochen wird eine Frau, mehrheitlich Frauen von ihrem Partner oder Ex-Partner umgebracht, oder? Wir haben ein Problem in der Schweiz, alle Wochen kommt es zu einem Tötungsversuch, und mehr als die Hälfte der Leute wendet sich nicht an eine Hilfestelle, wie du das vorher erwähnt hast, René. Und eben, wo liegt es? Und das ist eben Angst, Scham oder eben nicht wissen, dass es eine gewaltsame Beziehung ist. Und dann haben wir gesagt, wir wollen dort ansetzen, oder zusammen mit Fachstellen und eben Betroffenen, haben wir einen Aufruf gestartet und geschaut, eben, wo fehlt es, was braucht es noch. Und die Idee war wirklich, früher anzufangen in der Sensibilisierung. Begriff zu benutzen wie toxische Beziehungen, um früher die Jugendlichen auch in ihren ersten Beziehungen abzuholen und wirklich auf die Warnzeichen aufmerksam zu machen. Weil man sieht jetzt im Fall von der Michelle, wo das anführen kann. Und das führt ja oft dann an, oder? Es fährt immer gleich an. Und eben der Weg aus der Gewalt, oder? Dass es den Leuten Mut macht. Man kann aus einer Beziehung aussteigen, es ist nicht einfach, aber man ist nicht allein, man hat Stellen. Aber eben die zu finden, ist schon schwierig. Wenn du nicht weißt, dass du Opfer von häuslicher Gewalt bist, wieso gehst du denn zu einer Opferberatungsstelle? Fällt dir nicht ein, oder? Dann musst du mal wissen, okay, die dienen auch dich abholen, oder? Und die dienen auch Fälle von emotionaler Gewalt mit dir anschauen und geben dir eben anonym, vertraulich und kostenlos Beratung. Und du musst nicht mal in deinem Kanton gehen, weil wenn du dann irgendwie, oder, auf dem Land bist oder noch immer, kannst du auch nicht anders gehen, dass es anonym bleibt. Und das ist bei uns so die Idee gewesen, haben wir das Projekt lanciert mit so 15 Fragen, das war das Herzstück, 15 Fragen, wie wohl fühlst denn du dich in deiner Beziehung? Aber einfach mal ganz weit, fühlst du dich wohl. Und eben, dann geht es so durch 15 Fragen durch. Hauptgewicht sind 10 Fragen, die sich um emotionale Gewalt kümmern. Also wie ich es vorher gesagt habe, also Macht, Dominanz, Abwertungen, Kränkungen, Kontrolle, Isolation. Das ist jetzt eben die ganze Geschichte, mit wem gehst du weg, oder Eifersucht. Dann eben Drohungen, wo wir doch schon ins Strafrechtliche dann klar reingehen. Eben auch körperliche Gewalt und sexualisierte Gewalt und auch das Drohen von Gewalt an Dritten. Oder? Also eben mit Kindern, da gibt es manchmal auch mit Familienangehörigen oder sogar mit Tieren, dass tot wird, dass denen etwas angetan wird, oder? Also auch ein Riesenthema. Und wenn man so durch die 15 Fragen geht, oder wird man unterscheiden zwischen, passiert das oft und passiert das einmal, oder? Dass man, wenn es kann sein, dass es einmal passiert, dass er eifersüchtig ist. Wegen dem ist das jetzt nicht unbedingt eine toxische Beziehung. Und das ist ganz wichtig, oder? Das ist nicht alles toxisch. Aber einfach anzuhören. Wenn jetzt mehrmals etwas ist, ist es doch ein Warnzeichen. Und dann sagen wir, oder, wir sind keine Beratungsstelle, dort findest du Stelle und dort findest du Hilfe. Und eben, wie gesagt, nochmal, vertraulich, gratis, anonym, in jedem Kanton möglich.
Ich habe den Test auch gesehen auf der Webseite, ich habe das selber gemacht in Hinblick auf die Ex-Beziehung und habe bei vielem Jo einmalig oder Jo mehrmalig können ausfüllen. Und trotzdem, bei mir war das niemals so ein krasser Fall gewesen wie bei der Michelle. Wie kann man unterscheiden, jetzt nochmal vielleicht konkret, ist das jetzt einfach eine blöde, schwierige, problematische Beziehung, wo irgendwie beide ein bisschen etwas Doofes mit in die Beziehung hineinbringen, und was ist toxisch?
Das ist eine sehr gute Frage, weil wir sind letztens gerade eingeladen worden zu irgendeinem Seminar. Erzähl uns, was Beziehungs-ABC ist, was ist eine gesunde Beziehung. Dann habe ich gesagt, kann ich euch jetzt nicht wirklich sagen, weil jede Beziehung ist so anders, oder? Also kommt darauf an, was deine Grenzen sind, oder? Und wie die beachtet werden in einer Beziehung. Aber ich glaube schon, dass dir so das Grundgefühl, das du hast, also ich spreche aus Erfahrung, ich habe eine langjährige Beziehung, ich habe Kinder, oder? Beziehungen sind nicht einfach. Das ist einfach Schaffen, und es gibt Phasen, die sehr toxisch sind, die dann hin und her gehen, wo man sich nicht so wohl fühlt, aber irgendwie findet man sich wieder. Ich glaube immer noch, es gibt so gewisse Sachen in einer Beziehung, wird er zugelost oder wird nicht abgewertet irgendwie, wenn da die Sachen oft sind. Streiten ist ein Teil davon, glaube ich. Kompromiss finden ist ein Teil davon. Aber wenn du merkst, du bist immer die, die sich zurückzieht, oder eben du merkst, ich tue immer einstecken und ich tue alles eigentlich dem Menschen möglich machen, aber es kommt nicht wahnsinnig viel zurück, Das ist irgendwie so ein Grundgefühl, das doch über längere Zeit geht. Und selber rauszukommen ist eben, wie gesagt, schwierig. Vielfach sind's halt, ist es die Umfeld, die es zuerst erkennt. Wo einfach merkt, hey, du redest schon seit einem Jahr über das. Weißt? Also ich habe gemerkt, ich bin auch mal, also ich glaube, wir haben alle schon mal toxische Beziehungen mitgemacht, oder Anfänge, oder? Und dann ist es wie so das Umfeld, das sagt, hey, im Fall, schau da genau an, jetzt erzählst du schon eine Weile über das. Das spielt eben auch eine riesige Rolle, wie die um die herum damit umgehen. Oder wenn die dann anfangen, dass sie sagen, ich kann dich nicht mehr hören, oder? Sollte es auch so ein bisschen Aufwacher sein, ein Aufwecker sein, zum sagen, irgendwie stimmt etwas nicht. Ja.
Aber das ist ja auch noch heikel fürs Umfeld. Ja. Oder du willst ja die Person auch nicht allein lassen. Du willst, willst nicht noch mehr Schamgefühl in die Beziehung irgendwie rein projizieren. Du, Michelle, kannst du vielleicht sagen, wie hat dein Umfeld am besten dich darauf hinweisen oder hat können dich darauf hinweisen, dass irgendetwas nicht ganz gut läuft?
Ja, also spätestens, als ich im Spital gelegen habe, habe ich schon gesehen, hey, jetzt ist einfach gut, jetzt ist der Zeitpunkt da, jetzt musst du hören. Mir war das selber ja absolut bewusst gewesen, aber eben, es ist nicht einfach rauszukommen. Und das Umfeld selber hat eigentlich gar nicht viel gemerkt, weil ich habe mich schon zurückgezogen, indem ich einen Sohn hatte. Ich habe geschafft 2 Tage in der Woche, bin gar nicht mehr in den Ausgang gegangen, bin gar nicht mehr mit ihnen weggegangen, sowieso nicht. Also haben sie das wie gar nicht so mitbekommen bei mir halt. Ja.
Und gibt es so Red Flags, gibt es Warnsignale, wenn man einen Menschen kennenlernt, dass man vielleicht in der Anfangs Phase auch schon sagen kann, hey, das ist glaub, nicht etwas Gutes.
Ich glaube, wie gesagt, in der Anfangsphase, wenn die Hormone mitspielen, dann bist du einfach mal hier und weg. Und die Leute meistens wissen ganz genau, wie sie dich einlullen, oder? Das ist, glaube ich, so vom Anfang an kannst du nicht. Ich glaube, du musst leider den beschweren Weg durchmachen, auch weil du das nicht anders kannst. Du willst dann die Person und du musst leider die Erfahrungen machen. Die Frage ist, wie früh finden wir es raus, oder? Ich glaube, jeder Mensch tut mal irgendwann sehr wahrscheinlich, ich hoffe es nicht, aber ich glaube, fast jeder erlebt einmal eine Leidensphase durch irgendeine Beziehung oder Lebenskummer und Schmerz. Aber eben, bis wohin geht das und wo kann man sagen, okay, jetzt wird es wirklich so, dass ich nicht mehr arbeiten kann, dass ich weh habe, dass ich zum Arzt muss, weil ich physische Schmerzen habe. Aber es ist immer eigentlich zurückzuführen auf so eine Situation, ein Angstgefühl, ein Unwohlsgefühl. Sie haben uns auch Betroffene gesagt, es ist wie auf Eierschalen laufen oder irgendwie. Oder das Gefühl, konstant ist jemand irgendwie hinter dem Vorhang und schaut mich an oder so. Es gibt so schöne Bilder, wo uns übertragen worden sind, was sich das bisher so anfühlt, das weißt du noch viel besser. Kannst du uns vielleicht auch noch eins sagen?
Ja, man kann einfach auch nicht mehr richtig machen. Also egal, ja, was man macht, ja, man macht sowieso falsch. Also, ja.
Und das Gefühl lässt einem wahrscheinlich nicht vollständig einfach los, wenn die Beziehung beendet ist, oder? Da gibt es sicher viel psychische Belastung, die man dann auch noch drüber, über die Trennung hinweg mit sich nimmt. Wie hast du diese Phase nachher erlebt? Wie hast du das verarbeitet?
Für mich war das wirklich eine sehr, sehr schlimme Phase. Ich war wirklich nur noch daheim. Ich bin fast nicht mehr von Haus gegangen, weil viele im Dorf einfach nicht gesehen haben, was er für ein Mensch ist. Und das hat mich so dermassen aufgeregt. Ich bin Anzeige machen. Und er konnte es noch verdrehen, dass die Leute auf mich zukommen und sagen, hey Michel, du bist schuld oder du gehst irgendjemanden anzeigen aus irgendeinem Grund, der gar nicht so ist. Und so habe ich mich komplett zurückgezogen. Ich habe sehr viel abgenommen, weil ich nicht mehr essen konnte. Ich habe jeden Tag gekocht, aber ich konnte nicht mehr. Ich war zeitweise noch 39 Kilo. Ich habe das wirklich ein Jahr lang so durchgemacht. Bis irgendwann musste ich sagen, hey, nee, jetzt kann es ja kein Leben sein. Ich muss irgendetwas ändern. Ich habe dann angefangen zu spürteln, bin aktiv geworden, habe meinen Appetit bekommen. Und das hat er mitbekommen. Und hat sich irgendwann um mich gemeldet bei mir. Also, obwohl ich ihn angezeigt habe, hat er sich um mich gemeldet, hat mir geschrieben und ja, es wäre doch schön, wenn wir uns um mich mal sehen und treffen. Und ich habe wirklich völlig abblockt am Anfang, bis er dann irgendwann mal vor meinem Betrieb ist gestanden.
Das ist ein Horrormoment, oder?
Ja. Ja, sehr.
Wie ist das denn ausgegangen?
Ja, unschön. Er hat dann eine Hochzeit gehabt, wo von jemandem und hat gewusst, dass ich arbeite oder keine Ahnung, ich habe an den gleichen Tag gearbeitet. Ist auf einmal dort gestanden und hat gesagt, ja, ich habe ein Hotelzimmer gebucht, ich soll mitkommen. Und ich so, ja, nein, ich muss am nächsten Morgen arbeiten, ich kann nicht einfach mitkommen. Und habe schon gemerkt, wenn ich jetzt nicht gehe, es endet einfach schlecht. Bin er auch mitgegangen und ja, leider ist es sehr schlecht geendet. Er hat sich nicht unter Kontrolle gehabt, er hat das gezeigt, wo er halt wirklich ist. Hat mich dann auch vergewaltigt, ja, über mehrere Stunden.
Das tut mir wahnsinnig leid.
Angefangen hat alles mit Eifersucht. Ich könnte mir vorstellen, dass Eifersucht ein grosses Thema ist in dieser ganzen, in dem ganzen Thema.
Das Problem ist, dass eben Eifersucht auch noch viel zu viel romantisiert wird. Oder? Wenn jemand sehr eifersüchtig ist, oder, dann, ist er, dann liebt er dich so fest. Und das ist auch in der Literatur oder in Liedern. Wir haben sogar an der Carmen-Oper, oder, da wird sie am Schluss umgebracht aus Eifersucht. Und das ist dann wie dramatisch für den Herrn, der das erlebt hat. Oder? Es ist, irgendwie ist das noch zu fest verbreitet, wo man irgendwie aufräumen glaubt mit so Mythen. Nein, das braucht es nicht. Du musst nicht überprüft werden, überwacht werden. Wir haben jetzt gerade letzte Woche ein Arbeitsprojekt lanciert zu Cyberstalking und digitaler Beziehungsgewalt. Weil das hört ja wirklich einfach nicht mehr auf. Das ist nicht mehr, nicht nur physisch, sondern es wird dann einfach die ganze Zeit digital. Oder? Bist du überwachbar, wirst du gestalkt und können irgendwelche Hassnachrichten verbreitet werden, Deepfakes, frag mich nicht. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Oder? Aber ja, also ich glaube, mir nochmal mit Mythen aufhören, Eifersucht ist kein Liebesbeweis. So, ja.
Michelle, wie geht es dir heute?
Heute geht es mir sehr gut. Also, ich habe sehr lange gehabt, bis ich so weit bin, wie ich heute bin. Ich bin auch sehr dankbar, dass ich mit meiner Geschichte vielleicht irgendjemandem da draußen Mut machen kann. Ja.
Simon, wo kann man sich, darf man sich anwenden, wenn eben man genau in so einer unglaublichen Situation ist?
Wir sind leider keine Beratungsstelle, oder? Wir vermitteln zwischen Betroffenen und Fachstellen in der Schweiz, aber auf unserer Webseite kann man sich informieren. Es ist www.with-u.ch. Dort findet man alles an Informationen mit einem grossen Fokus, oder, auf die emotionale Gewalt. Und eben der Fragebogen mit diesen 15 Fragen steht auch drauf. Entscheidungshilfe, weil es macht doch einen Unterschied, ob du ein Kind hast in einer Beziehung oder nicht, wenn du gehst und was du beachten musst. Hast du einen Schweizer Pass, hast du keinen? Oder? Es sind viele verschiedene Situationen, die die Leute haben, und da kann man sich informieren und dann zeigt es auf, wo man sich anwenden kann. Etwas möchte ich noch erwähnen, was eben, wir reden jetzt hier von der, wie sich die Betroffenen können schützen oder wie sie sich können sensibilisieren können. Aber ich glaube, ein Stück, das uns fehlt als Verein, ist, was ist denn mit den gewaltausübenden Personen? Und jetzt haben wir gerade die gute News bekommen am Freitag vom Bund, dass wir ein neues Projekt können lancieren für gewaltausübende Personen. Zur ganz frühen Sensibilisierung, also da reden wir Schulalter, Jugendlichenalter, oder wo man halt auf die Gegenseite eigentlich auch muss eingehen muss. Man kann nicht immer nur Betroffene schützen, oder, sondern es gibt einfach genug, die Gewalt ausüben in der Schweiz, oder? Und zum Schauen, woher kommt das und was kann man besser machen. Und das ist jetzt am Freitag zugesagt worden. Jetzt nächstes Jahr arbeiten wir mit ganz vielen Fachstellen und Betroffenen zusammen von beiden Seiten, um etwas auf Beistellen, um zu schauen, ob Technologie da irgendwie interaktiv noch etwas machen kann, dass sich die Leute früher bewusst sind. Es gibt doch noch Leute, die sich Fragen stellen, wenn sie gewalttätig sind auch.
Sehr wichtig, sehr schön. Abschließend, Michelle, was möchtest du jemandem mit auf den Weg geben, wo merkt, dass da nicht mehr alles mit guten Dingen zu und her geht in der Beziehung?
Ja, sucht nicht unbedingt Hilfe. Geht nicht auf, wirklich. Es gibt genug Fachstellen, wie wir es gehört haben, die ihr euch wenden könnt. Und nicht ihr seid schuld. Nie, nie. Einfach wirklich nie seid ihr schuld. Auch wenn ihr es denkt, auch wenn es eingeredet wird. Ihr könnt nichts dafür, ist euer Partner gewalttätig.
Vielen, vielen herzlichen Dank. Du bist eine fantastische Botschafterin und ich glaube, da hast du vielen Menschen auch können etwas Wichtiges auf den Weg geben, helfen. Merci vielmals, Michelle, auch für deine Offenheit. Dankeschön, Simon Eimer und Raffaella Portmann von der Basler Zeitung. Das war «Los einmal», der Podcast von der Basler Zeitung. Jeden zweiten Sonntag immer neu auf batz.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Uns hat es gefreut, dass ihr dabei gewesen. Kritik, Lob, Anregungen oder Fragen zu «Los einmal» via E-Mail an podcast@batz.ch. Wir freuen uns auf übernächste Woche. Bis dann allerseits viel Freude und eine gute Zeit.